die Wanderung ist inzwischen für mich wie wenn du den Partner für dein Leben gefunden hast. Weißt du, am Anfang hast du diese riesen Aufregung, dieser wahnsinnige Hormoncocktail und sowas. Und wenn dann aber so ein bisschen die Jahre ins Land gegangen sind, ja, da kommt ein bisschen Ruhe rein, dann wächst das zu was ganz anderem, viel, viel Größeren. Und so fühlt sich das inzwischen auch an, wenn ich auf eine Etappe aufbreche. Okay, Schuhe sind nass, aber es ist der letzte Tag. Ja. Versuchst du irgendwie einen Kompromiss zu finden, Strecke ein bisschen verkürzen. Dann habe ich mir so gedacht, naja komm, du wirst jetzt hier nicht gleich irgendwie eine schwere Erkältung holen, weil du ein bisschen nasse Füße hast. Grober Fehler. Ich kann mich draußen auf Menschen ganz, ganz anders einlassen. Ich komme viel, viel besser in Gespräche und ich mag einfach mein Verhalten draußen mehr. Und das ist jedes Mal wieder aufs Neue ganz interessant, weil ich zum einen, auch das ist eine Veränderung, zum einen ja auch einen anderen Inhalt gefunden habe, abseits der Arbeit, der mich ausfüllt, der mich auch glücklich macht, der mir eine neue Selbstverortung ermöglicht hat in meinem Leben und auch in der Welt.
Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und bin heute nicht alleine hier an diesem Tisch hinter bzw. vor diesem Mikrofon. Ich habe heute einen Gast und zwar Konrad Hartsch. Konrad wandert weite Wege bzw. einen weiten Weg, macht das aber nicht so, wie die meisten das machen und nimmt sich eine längere Auszeit, nimmt sich mehrere Wochen oder sogar mehrere Monate, um diesen Weg zu gehen, sondern er unterteilt diesen Weg in Etappen, die in sein Leben passen. Denn diese alles ist möglich Attitüde, die ja oft mitschwingt, wenn es um große Abenteuer geht, dieses, oh Mann, ich will auch raus, ich will mich auch richtig frei machen von meinem Alltag. Ich will ein paar Monate raus, so wie ich selbst es ja jetzt auch mal wieder mache, für 3 Monate rauszugehen. Da hat Konrad für sich irgendwann festgestellt, nee, das passt für mich nicht, das kann ich nicht so, das will ich auch nicht so, aber ich möchte trotzdem so ein großes Abenteuer erleben. Er wird uns heute erzählen, wie er das macht und das ist eine ganz tolle, ganz inspirierende Herangehensweise, wie ich finde, von der wir mit Sicherheit einiges mitnehmen können für uns persönlich. In dem Gespräch mit Konrad gibt's einige handfeste Tipps, zum Beispiel zum Schuhwerk und worauf wir achten müssen, wenn es feucht wird und wir lange Strecken an so einem Tag wandern. Es geht aber auch sehr viel darum, wie dieses Projekt Konrad jetzt schon verändert hat, obwohl er, ja, wenn wir auf das ganze Ding gucken, noch relativ am Anfang steht. Es geht auch darum, Verbindungen zu schaffen zwischen einzelnen Regionen in Deutschland, aber auch zwischen Wanderetappen und dem Alltag. Ich werde in den kommenden Newsletter, es gibt ja einen Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den du abonnieren kannst unter christoförster.com/frei raus. In die kommende Ausgabe werde ich ein paar Ausrüstungstipps von Konrad noch packen und den Link zu seinem Blog. Dieser Blog ist inhaltlich sehr übersichtlich. Konrad ist niemand, der sich gerne im Mittelpunkt sieht oder sich gerne fotografiert und darstellt. Aber ein paar Informationen findest du da. Ich wünsche dir viel Freude mit diesem Gespräch. Wir gehen da jetzt gleich rein, nachdem wir noch einmal kurz durchgeatmet haben. Ich habe hier neulich schon mal vom Berliner Startup Aware erzählt. Aware testet dein Blut auf bis zu 71 unterschiedliche Biomarker. Das sind 4-mal so viele wie bei einem großen Blutbild beim Hausarzt. Vor allem kannst du den Termin für die Blutabnahme bequem und auch kurzfristig über die App buchen. Und auch die Ergebnisse und deren Einordnung bekommst du über die App. Ich habe meinen ersten Test vor ungefähr 3 Monaten gemacht und war jetzt gerade für einen nächsten wieder im Hamburger Testlabor, um zu sehen, ob und wie meine Werte sich verändert haben. Und das haben sie tatsächlich. Mein Magnesiumhaushalt ist dank angepasster Ernährung wieder im Lot und auch die Nahrungsergänzung mit Omega-3 hat ihre Wirkung gezeigt. Es gibt noch ein paar Bereiche, die ich im Blick behalten möchte und ich habe mir vorgenommen, die Marker im Herbst nochmal zu überprüfen. Dann werde ich auch sehen können, mit welchem Vitamin-D-Spiegel ich in den Winter gehe. Wenn du deinen Gesundheitsstand auch checken und Aware ausprobieren möchtest, findest du auf aware.app alle Infos. Und mit dem Code CHRISTO20 bekommst du 20% Rabatt auf alle Tests. aware.app und der Code CHRISTO20. Konrad, herzlich willkommen.
Hi Christo.
Schön, dass du da bist. Wir sitzen hier in Hamburg zusammen. Du bist aus Berlin angereist, gerade mit der Bahn. Du warst vor ein paar Tagen auch in der Bahn, bist zurückgekehrt von einer Wanderung. Von wo warst du unterwegs?
Im Schwarzwald diesmal. Klingt vielleicht nicht so spektakulär, aber für mich war es zum einen Sehnsuchtsziel und zum anderen Teil einer viel größeren Reise.
Ja, darüber wollen wir sprechen heute, mit welchem Ansatz du wanderst, weit wanderst, aber ja doch nicht weit am Stück wanderst. Finde ich mega spannend. Du bist jetzt 40 Jahre alt?
41.
Ich habe nur gesehen, dass du 84er Jahrgang bist.
Ja, richtig.
Und da war die Chance jetzt 50-50, 40 oder 41. Wann hat dich das Abenteuer denn das erste Mal gerufen, so richtig? Wann hast du diesen Ruf zum ersten Mal gehört?
Ich habe eine, ich würde sagen, sehr, sehr naturverbundene Kindheit gehabt. Wenn wir viel draußen waren mit meinen Eltern, viel gereist sind, das ist so ein kleines bisschen familiäre Prägung auch, die Großmutter war Geografin, ist mir so ein bisschen mitgegeben worden. Ich habe es dann, wie das oft so ist, man kommt in die Pubertät und man macht erstmal was völlig anders, habe es alles so ein bisschen aus den Augen verloren und es ist dann zunächst erstmal in Form von Naturverbundenheit zurückgekommen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ich fühle mich so in dem Kontext, den ich mir geschaffen habe, nicht mehr wirklich wohl. Und dann fing das an, wie bei, glaube ich, vielen, dass man diese kleine Wochenendfluchten, ne, bis dann mal ein verlängertes Wochenende mal draußen, mal irgendwie einen Kopf freikriegen, dann kommst du zurück und funktionierst wieder. Das hat mich eine ganze Weile getragen und ist dann aber so ein bisschen, ich will nicht sagen abgeflacht, aber mir hat ein größerer Kontext dazu gefehlt. Es war immer, man steigt halt irgendwo aus dem Zug, ist 3 Tage draußen, fährt wieder zurück und dann geht die Maschine wieder los. Und die Wirkdauer ist gewissermaßen immer kürzer geworden. Aber man entwickelt ja auch Routinen.
Und größerer Kontext bedeutet irgendwie eine größere Herausforderung oder also so ein Motivationsding oder was?
Tatsächlich ja, wenn du es so sagst, war dann erstmal, habe ich das so ein bisschen verlagert, auch nicht willentlich auf Tagesdistanzen testen. Also was kriegt man denn so körperlich hin? Hab das so ausgedehnt bis auf, ja, keine Ahnung, 68 Kilometer am Tag. Und dann ja, auch da wieder, das ist für eine Weile spannend und dann merkst du irgendwann, okay, du kannst das. Das ist auch vor allem weniger, also ich finde das gar nicht mehr so bemerkenswert.
Es ist ja dann weniger wahrnehmen.
Richtig.
Und mehr einfach diese Kilometer runterreißen. Ne?
Richtig, wobei mir diese Erfahrungen heute wahnsinnig helfen. Also jetzt im Schwarzwald habe ich in den 3 Tagen 150 Kilometer und fast 4000 Höhenmeter absolviert, aber ohne, und das ist mir halt ganz, ganz wichtig, ohne dass ich in irgendeiner Form auf die Uhr gucke. Und sich davon überhaupt erstmal zu lösen, war ja schon auch ein Learning, ja, dass du eben sagst, gut, ich habe so eine Tagesdistanz, warum gehe ich denn überhaupt? Was, ne? Und wie bekomme ich das hin, dass ich die mehrere Tage hintereinander gehe und da wirklich was mitnehme und nicht einfach nur hinterher dastehe und mir selbst auf die Schulter klopfe und sage, hey.
Wow, so viele Kilometer und
total
jetzt.
Total toll. Ja. Das ist mir inzwischen ganz, ganz fern. Genau, wir waren an der Stelle mit den langen Tagesdistanzen. Das war so ein kleines Zwischenszenario, in dem ich das einfach ausgetestet habe für mich und dann festgestellt habe, okay, sowas lässt sich ausdehnen, sowas lässt sich weit nach vorne schieben, aber das ist auch nicht das, wo du dich irgendwie mittelfristig wohlfühlst, mal abseits vom Alltag. Und das kriegst du auch nicht verblendet mit dem Alltag. Das ist halt wieder irgendwas, was außerhalb ist. Und über die Jahre klingt ein bisschen dramatischer, aber es war ein langsamer Prozess und ein unbewusster. Da kam dann irgendwann so dieses Bedürfnis, was, ich will nicht sagen viele, aber einige halt kennen, dass du sagst, ich muss mal wirklich raus. Mhm. Ich muss hier raus. Es war bei mir so mit, ich war so ein bisschen über die Mitte 30 raus und dann hast du ja schon ein bisschen gelebt. Du hast die richtigen Entscheidungen aus den falschen Gründen getroffen, die falschen Entscheidungen mit den eigentlich richtigen Gründen. Und irgendwie stehst du da und kannst schon auf ein bisschen was zurückblicken. Und es war bei mir ähnlich. Ich habe da gestanden und gedacht, wow, Ich fühle mich so eingeengt. Also auch selbst gemacht teilweise, ne? Ich muss hier irgendwie mal raus. Dazu kam dann, wir sind ja bei der Frage, ne, dieser Ruf des Abenteuers, dazu kam dann, dass ich beruflich das Glück hatte, international und europaweit doch öfter mal auch im Ausland zu sein. USA, China, klingt immer schön. Fand ich auch am Anfang sehr, sehr spannend. Bis dann eben so mit Mitte 30 so diese leise Fragezeichen kam, was machst du denn hier überhaupt? Ne? Du steigst in Berlin in die S-Bahn, fährst zum Flughafen, setzt dich in die Blechbüchse, fliegst nach Paris, Amsterdam, Heathrow, wo auch immer du umsteigst, sitzt dann nochmal 13 Stunden und dann wirst du mit dem Uber abgeholt und triffst nette Leute und dann fliegst du wieder zurück. Und alles, was dazwischen ist, also kein Schimmer. Und 2018 war ich dann zum ersten Mal in meinem Leben, was schon bezeichnet ist, im Harz. Und da war der noch ziemlich grün, sah noch nicht so aus wie heute. Und ich liebe die Berge, das ist bei uns durch so ein bisschen Alpenurlaub als Kind auch vorgegeben. Und das hat mich wahnsinnig abgeholt und da entstand dann so ganz, ganz leise, dieses Bedürfnis auszubrechen, ist dann so verschmolzen mit auch so einem Interesse, was jetzt wirklich vor meiner Haustür liegt. Wie weit ist der Harz denn von meiner Haustür weg? Also klar, mit dem Auto 2 Stunden, aber was ist es denn wirklich für eine Entfernung? Und die lässt sich eben zu Fuß am besten messen. Und dann wuchs das ganz langsam hinzu, ich möchte irgendwann mal in einer großen Tour so viele deutsche Mittelgebirge und die Alpen durchlaufen. Einfach ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, okay, da brauchst du eine ganze Weile.
Wie viele Kilometer sind das so
ungefähr? Ja, ich habe das mal so grob überschlagen. Später ist dann auch noch der Norden von Deutschland dazugekommen und dann sind wir bei 9000. Mhm. Und wenn du das jetzt mal so, da brauchst du ein bisschen. Und dann habe ich mir angeguckt, wie sieht denn das jetzt bei dir privat aus? Wie sieht das beruflich aus? Wie so finanziell aus? Und habe gesagt, das ist eine saublöde Idee. Also die Idee ist gut, aber die Umsetzung, da wird das scheitern. Da habe ich erstmal die Schublade wieder zugemacht.
Ja, das ist ja, wenn wir über den Ruf des Abenteuers sprechen, manchmal schreit es einem ja auch entgegen, das Abenteuer, wenn du so Social Media anguckst oder was andere so machen, die dann ausbrechen und tolle Projekte und so weiter und dann die Frage, ja, und ich, ne? Ich krieg's irgendwie vielleicht nicht hin oder ich mag es vielleicht auch gar nicht hinkriegen, ich will vielleicht gar nicht so lange weg sein, auch dann, wenn Familie da ist oder so.
Genau, also es gibt ganz, ganz verschiedene Gründe und es war, weil du es gerade ansprichst, für mich auch so, ich habe dann viel so Reisezeitschriften gelesen, ein bisschen Outdoor-Magazine, Podcasts gehört. Deinen damals noch nicht. Aber das war auch noch bevor du mit dem Podcast gestartet bist. Und ich habe mich immer ein ganz kleines bisschen dran gestoßen, wobei ich überhaupt niemandem da irgendwas absprechen möchte oder Unrecht tun möchte. Aber ich habe mich immer so ein bisschen dran gestoßen. Da waren immer die großen Geschichten. Ne? Ich bin hier Patagonien und 4 Monate draußen. Ich bin durch die Wüste Gobi. Ich bin auf dem Kamel durch die Antarktis. Es war sensationell. Und auf der einen Seite hatte ich immer das Gefühl, ist ja klar, das ist ja ein Medium, was auch von etwas lebt, nämlich einmal von der Sehnsucht und dir demzufolge als Konsument noch was verkauft. Ne? Und es verkauft dir einerseits die Sehnsucht nach, oh, ich will auch raus. Und es muss dir ja trotzdem noch was dazugeben, nämlich die Hoffnung, eigentlich kannst du das auch. Und da war immer so dieser leichte Beigeschmack und an dem habe ich mich gestoßen, dass wenn du es wirklich willst, dann geht das auch. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, so, ja, aber meine Umstände sind einfach nicht so. Und das unterstellt mir ja, dass ich es nicht genug will oder dass ich mir einfach nicht genug Mühe gebe. Ja,
dass du nicht stark genug bist, dass du nicht konsequent genug bist, diszipliniert genug bist oder nicht genug träumst. Ne?
Ja, und da habe ich mich immer ein bisschen angestoßen.
Ja, verstehe ich.
Und jetzt war der Schwarzwald, also zwischen unserer Wohnungstür, ich greife mal nach vorne, zwischen unserer Wohnungstür und im Schwarzwald liegen 1800 Kilometer zu Fuß.
Ja, dafür hast du jetzt aber nicht Monate freigenommen und bist das gelaufen. Wie machst du das?
Eigentlich liegt es auf der Hand und trotzdem ist es keine willentliche Entscheidung gewesen, sondern diese, ich sag mal, Enge, die ich gespürt habe in meinem Alltag, die viele Gründe hatte, die ich heute nach 1800 Kilometern noch besser benennen kann tatsächlich, die hat sich dann mit der Zeit einfach gesteigert, weil ich habe keinen anderen, sagen wir mal, kein anderes Ventil gefunden auch für mich. Hatte einfach das dringende Bedürfnis rauszukommen. War Ende 21, Herbst 21, später Herbst 21. Da, ich will gar nicht sagen, da hat es mir gereicht, aber da hat es mich so wie ein bisschen wie der Schlag getroffen. Und ich habe gesagt, ich laufe jetzt einfach los. ich laufe einfach los und ich gucke, wie weit ich komme und hoffe, dass am Ende ein Bahnhof ist. Und dann fahre ich da von da einfach zurück. Es ist doch erstmal egal. Also weil am Stück dem vorangegangen wohl gemerkt ist mal meine Überlegung, gut 9000 Kilometer, wann kannst du das denn theoretisch, wenn du jetzt mal sagst, ich versuche zumindest irgendeinen Weg zu finden, das umzusetzen. Und ich habe mir das so aufs Papier gelegt und geschaut, was muss denn alles gegeben sein, damit ich wirklich irgendwann in der Zukunft mal loslaufen kann. Und dann habe ich festgestellt, gut, das, wenn du das jetzt mal realistisch betrachtest, ohne ins Detail zu gehen, bist du vielleicht erste Hälfte, Mitte 50. Und ich gesagt, das kann nicht sein. Ich kann jetzt nicht irgendwie 15 Jahre, 20, knapp 20 Jahre auf warten. Wer weiß, ob ich da noch körperlich in der Lage bin. Und daraus resultierte dann die Entscheidung, nein, dann laufe ich jetzt los. Dann ist das der Weg. Daraufhin bin ich sofort losgestürzt. Ich habe den Winter dann erstmal damit verbracht, so mich vor die Deutschlandkarte zu setzen, die wir alle aus dem Geografieunterricht in der Schule kennen, und eine Linie zwischen den ganzen Mittelgebirgen zu zeichnen. Und dann habe ich die wieder gelöscht, weil da war viel zu viel Zickzack drin, und habe dann auf die Art und Weise einen groben potenziellen Tourablauf erstmal festgelegt. Bin dann, und da kam die Erfahrung von diesen Langstreckenwanderungen, die ich vorher gemacht habe, halt, ich konnte ungefähr einschätzen, was ich an einem Tag gehen kann. Und bin dann detaillierter sozusagen an die erste Etappe ran. Und das war ein sensationelles Gefühl, weil es war trotzdem ein Aufbruch. Ja. Und mir war klar, auch wenn ich vorher schon diese Mehrtagestouren gemacht hatte, mal im Elm, im Harz oder sowas, es war was vollkommen anderes, obwohl das Zeitfenster eigentlich das gleiche war. Weil es klar war, wenn ich zurückkomme, ist es nicht das Ende, es ist der Anfang vom nächsten.
Wie sah dann so diese erste Etappe aus? Also wie viele Tage nimmst du dir dann immer unterschiedlich oder ähnlich?
Ja, also man entwickelt ja mit der Zeit Routinen. Inzwischen bin ich an dem Punkt angekommen, ich gehe viermal im Jahr, 3 bis 4 Tage, setze mich meistens Donnerstagabend in den Zug, steige Freitag früh an meiner letzten Endstation aus, lauf los, fall Sonntagabend, so auch jetzt geschehen im Schwarzwald, Sonntagabend völlig fertig, 23 Uhr in den letzten Zug, fahre nach Berlin, früh noch eine Dusche und wieder auf Arbeit. Und ich habe diese Etappen wahnsinnig zu schätzen gelernt, weil die ersten 1-2 Etappen waren zwar getragen von dieser Euphorie des Aufbruchs, dass es endlich macht man mal wirklich was für sich, aber da war immer so ein ganz, ganz leichter Beigeschmack von, naja, es ist natürlich trotzdem nicht das ganz Große. Ne? Und das hat sich komplett gedreht inzwischen. Ich möchte das gar nicht im ganz Großen machen. Ich finde es sensationell, weil es mir ganz andere Möglichkeiten gibt, wenn du in diesen überschaubaren Abschnitten läufst. Ich sage mal, ich mache jede Etappe 3-mal. Einmal in der Vorbereitung, einmal gehe ich sie wirklich und einmal in der Nachbereitung, in der ich dann Tatsächliches und Vorbereiten zusammenbringe. Und du kannst viel, viel tiefer reingehen. Du siehst viel mehr. Es hat nichts damit zu tun, dass es übervorbereitet und überplant ist. Ja, aber der große, neben vielen anderen Gründen, die große Antriebsfeder für mich ist halt die Neugier. Und das Interesse an dem, was mir die Neugier vor die Füße legt. Und damit wird das Bild auch viel, viel größer. Also schon in der ersten Etappe, das ist noch viel, viel umfangreicher geworden inzwischen, aber schon auf der ersten Etappe, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe geschaut, okay, wir sind in Berlin. Erstes Etappenziel ist der Harz. Das heißt, ich laufe von Berlin nach Südwesten. So, mal guck, was kommen denn da für Landschaften? Also klar, du kannst halt einfach loslaufen. Das ist auch völlig legitim, 3 Tage im Wald, einfach die Rübe freimachen und fertig. Der Ansatz war schon da ein anderer ein bisschen für mich. Ich habe geguckt, was haben wir denn für Landschaften? Was haben die für eine, so, ohne zu sehr detailliert zu werden, was haben sie für eine Geologie? Was haben wir geschichtlich da vielleicht auch? Hab so ein bisschen im Antiquariat nach kleineren Veröffentlichungen gesucht. Nicht den Reiseführern, also den blätter ich einmal schnell in der Bibliothek durch, dann habe ich die Eckdaten, dann denke ich, okay, alles klar, und jetzt gucke ich mal ein bisschen genauer. Und das ist, stelle ich mir so vor, auf einem 6 Monate Marsch einfach nicht drin. Du kannst nicht so detailliert in die Region reingehen.
Du hast eine Route und da marschierst du ab, ne? Ja. Also dann machst du deine Kilometer so und bist froh, wenn du am Abend dann einen Haken hintermachen kannst. Also jetzt mal übertrieben gesagt.
Ja.
Ne? Und du fängst dann immer, wenn du wieder 3-4 Tage hast, an dem Punkt, oder an dem Bahnhof wahrscheinlich, an, wieder, wo du die vorherige Etappe beendet hast.
Genau. Also mir ist ganz, ganz wichtig, ich habe mir so ein paar wenige Parameter waren für mich schon von Anfang an klar. Ein paar habe ich dann auch ein bisschen abgeschwächt mit der Zeit. Aber eins ist klar, ich möchte jeden Meter gelaufen sein. Das Einzige, was ich mir erlaube, ist, wenn sie nicht vermeidbar ist, eine Fähre.
Ja.
Aber da habe ich jetzt ich bin jetzt bei 1800 80 oder sowas Kilometern. Ich habe zweimal eine Fähre genommen. Und dann auch immer möglichst wirklich gegenüber ans Ufer und nicht wie an der Mosel, wo sie
den Fluss runter dann.
Genau, den Fluss runter und dann 5 Kilometer weiter unten. Da würde ich dann, nein, ich möchte jeden Meter gelaufen sein. Ich schlafe draußen und ich gehe allein. Das sind so die 3 Eckdaten, die ich mir gelegt habe. Und dann bin ich, dank Smartphone, sind wir ja mit Navigation und so weiter heute, wir brauchen nicht mehr Island-Satelliten-GPS. Ich starte wirklich genau da, wo ich aufgehört habe.
Warum allein? Ich kann es total nachvollziehen. Ja. Also ich war ja auf meiner größeren Deutschland-Tour, als ich so mit dem Stand-Up-Paddleboard und zu Fuß durch Deutschland gelaufen bin, auch allein unterwegs, außer dass zwischendrin mal mich jemand begleitet hat, um zu filmen und mal Fotos zu machen. Aber da gab es relativ viele Anfragen auch von Leuten, die gesagt haben, ah, kann ich mit irgendwie mal. Ja. Ich hatte sogar damals, meldete sich auch eine Hörerin, die sagte, ja, mein Sohn macht jetzt Abitur, der ist irgendwie 18, kann der mit? Also die ganze Reise. Ich sagte, nee. Also erstens kenne ich den überhaupt gar nicht und auch sonst, ich möchte es gerne alleine machen. Und aber auch Abschnitte habe ich immer gesagt, nee, für das Projekt möchte ich alleine sein. Ich kann es total gut nachvollziehen, aber was waren deine Beweggründe?
Also erstmal ist erstmal witzig, weil ich hatte letztes Jahr tatsächlich die gleiche Anfrage. Da wollte auch jemand, den habe ich unterwegs getroffen. Und das sind wir schon beim ersten Grund, fürs Alleine gehen. Du triffst viel, viel mehr Menschen, kommst viel besser ins Gespräch. Aber der wollte halt auch gern mitgehen. Der fand es einfach cool. So, das ist schmeichelhaft, aber es ist eben, nein. Ich glaube, am Anfang, die ersten 2 Etappen, war das ja wirklich noch so ein Befreiungsschlag für mich selbst. Und ich wollte ja raus, ich wollte weg. Das ist ja auch ganz witzig, meine eigene Veränderung so im Rückblick zu beobachten, weil auf diesen ersten 2 Etappen habe ich wirklich auch, ich will jetzt nicht sagen Menschen gemieden, aber ich habe versucht, Kontakte zu umgehen. Ich wollte wirklich nur mit mir selber sein. Das hat sich verändert. Das hat sich relativ schnell auch verändert unterwegs, weil du eben, wenn du allein unterwegs bist, schneller ins Gespräch kommst. Das ist das eine. Ich mag das total. Ich versuche inzwischen auch primär, wenn es irgendwie möglich ist, privat irgendwo mein Tarp oder Zelt, je nach Jahreszeit, aufzustellen, weil du dann ganz, ganz anders in die Region eintauchen kannst mit den Menschen.
Das heißt, du sprichst dann Leute an und fragst, ob du
da. Ich plane das vorher tatsächlich ein bisschen. Ich plane das vorher ein bisschen. Das ist ein bisschen bedingt durch die Tagesdistanzen und dann so ein kleines bisschen Planbarkeit brauche ich. Wobei ich mir immer im Klaren bin. Ich habe auch schon in Bushaltestellen geschlafen, weil es nicht funktioniert hat. Der zweite große Grund für das Alleinegehen sind die jetzt schon mehrmals erwähnten Strecken, die ich am Tag mache. Das ist A, nicht jedermanns Sache. Und B, gehe ich sie eben, ich habe es jetzt im Schwarzwald wieder gehabt, weil das war so mit, glaube ich, ich habe es vorher dann auf der Karte gesehen und dachte, oh, da hast du ja gut was auf die Uhr gelegt. Ne? Der zweite Tag waren irgendwie 55 Kilometer und knapp 2000 Höhenmeter. Und das mit vollem Gepäck, das ist an dem Punkt ist das Wichtigste. Und der Trick ist eigentlich ganz einfach. Ne? Klar brauchst du ein bisschen Übung da drin, so lange zu gehen, aber eigentlich ist es nicht so was Besonderes. Der Trick ist einfach, du darfst wirklich nicht nach der Uhr laufen. Du legst das Tempo fest, nicht die Uhr. Das bedeutet aber auch, dass das jetzt auf noch einen anderen Rücksicht nehmen oder sowas für mich ein zusätzlicher Stresspegel wäre einfach. Und ich möchte mich auch, wenn ich draußen nach der Tour bin, ich möchte mich nicht unterhalten. Ich bin dann draußen. So, weißt du, ich treffe mich total gern mit Leuten, dann können wir quatschen oder sowas. Aber wenn ich draußen im Wald bin, dann bin ich draußen, bin ich in der Natur und ich möchte Dinge sehen und wahrnehmen, mich nicht unterhalten einfach.
Naja, kann ich total verstehen. Oder auch Verabredungen treffen, ne? Geht ja schon los, wo trifft man sich dann? Ne? Ich erinnere mich auch bei diesen Anfragen, wenn ich da jetzt warten muss an irgendeiner Brücke, bis dann da jemand kommt oder was, wenn ich da den Fluss runterpaddel, bin ich aber schon eine halbe Stunde vorher da, ja, will ich ja weiter paddeln, ne? Ja, ich will ja nicht warten.
Ja. Ja, und ich breche halt, also mein ich sagte ja vorhin, ich mache das 4-mal im Jahr, immer so im Abstand von 2 Monaten. Dieses Jahr bin ich ein bisschen später gestartet. Meistens bin ich im April unterwegs, war auch schon Anfang April unterwegs, da war es so richtig kalt nachts noch. Ich habe immer so eine Daumenregel, dass ich ungefähr eine Stunde vor Sonnenaufgang loslaufe. Das heißt, ich bin schnell im Zusammenpacken, 1,5 Stunden vor Sonnenaufgang raus, zusammenpacken, loslaufen und laufe dann aber eben, oder nicht durch, ich bin aber unterwegs, bis es dunkel ist. Das ist wiederum nicht jedermanns Sache. Ich mag das einfach. So schaffst du auch relativ easy diese Strecke. Und das ist genau daraus geboren, weil ich sehr, sehr gerne früh im Wald unterwegs bin. Ich mag das, wenn du noch früh, wenn es noch kalt ist. Ne? Ich mag das einfach, den ganzen Tag vor mir zu haben. Dieses Gefühl, dass der ganze Tag mir gehört. Und dann diesen Aufwachprozess der Natur. Und in dem Moment, wo die Sonne rauskommt, wieder plötzlich diese Wärme im Wald steigt und dieser ganze Geruch aus dem Boden kommt, ist sensationell. Ich mag das einfach. Und als ich früher so kürzere Etappen hatte von 30, 35 Kilometern, wenn du früh um 5 unterwegs bist, dann bist du Mittag da. War meistens der Fall, dann habe ich da irgendwie meinen Tarp aufgestellt und bin dann wieder losgelaufen. Und da habe ich mir gesagt, das ist blöd, kannst du eigentlich auch weiterlaufen. So sind einfach diese Tagesetappen entstanden und ich mache Pausen. Ich lasse auch Dinge zu, die mich ablenken. Ich lasse Begegnungen zu. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann abends dastehe und sage, geil, du hast ja heute wieder deine 50 Kilometer in 7,5 Stunden. Das ist Quatsch. Bei diesem Gehen den ganzen Tag bis abends 10, 10:30 wird ja eigentlich nicht so sehr der Körper, der kriegt das hin, aber die Zeit wird halt so dein Hauptgegner. Gerade weil du sie nicht reinlassen willst, weil du irgendwann abends um 10 noch ankommen willst und dann dieses Bedürfnis, nee, jetzt gucke ich auf die Uhr und jetzt beeile ich mich. Und dem was entgegenzusetzen, ist eine Entschleunigung, die Loslassen von vermeintlichen Zwängen, weil du machst sie dir ja nur selber. Das sind so Dinge, die sich dann langsam eben auch aus diesen Etappen raus rüber ein bisschen in den Alltag gezogen haben. Und für mich ist es inzwischen da bin ich nochmal an dem Punkt, den wir vorhin hatten, weswegen ich diese Etappen viel, viel mehr bevorzuge. Es ist inzwischen ein Teil meines Alltags und auch meines Lebens geworden. Es ist nicht dieses eine große Event, was ich mal mache, ne, wo ich mir auch vorstellen könnte, ich würde mir einen Wahnsinnsdruck machen. Wenn ich mir das über Jahre erarbeitet habe, dass ich jetzt mal 6 Monate raus bin, weiß ich gar nicht, ob mich das nicht total stressen würde, weil das ist ja dann dieses Riesending, hart dafür gearbeitet. Und ich habe jetzt, als ich aus dem Schwarzwald zurück war, mit meiner Partnerin drüber gesprochen. Die Wanderung ist inzwischen für mich, hat so eine Form angenommen. Der Vergleich hinkt, aber trotzdem, wie wenn du den Partner für dein Leben gefunden hast. Also am Anfang hast du diese riesen Aufregung, dieser wahnsinnige Hormoncocktail und sowas. Und wenn dann aber so ein bisschen die Jahre ins Land gegangen sind, ja, da kommt ein bisschen Ruhe rein, dann wächst das zu was ganz anderem, viel, viel größeren. Und so fühlt sich das inzwischen auch an, wenn ich auf eine Etappe aufbreche. Das ist nicht mehr dieses Angespannte und jetzt geht's los endlich. Da ist mehr Ruhe drin.
Du hast vorhin gesagt, dass dieses mal ein paar Tage unterwegs sein sich ein bisschen abgenutzt hatte irgendwann, also noch vor diesem größeren Kontext, ja, dass auch die Halbwertszeit im Alltag, ne, von den Effekten, die diese Tage eben auf dich hatten, kürzer wurde, ja, dass du immer schneller das Bedürfnis hattest, ja, irgendwie bin ich ja wieder im Alltag, das ist schon wieder weg, ja, was da war in diesen Tagen, in diesen Wandertagen, hat sich das dadurch auch geändert? Also du hast gesagt, kriegst du das jetzt mehr in deinen Alltag, also dieses Verwebung, ne, zwischen,
genau,
du verstehst.
Genau, richtig. Und das hat auch etwas damit zu tun, was ich vorhin erwähnte, dass so eine ganz große Triebfeder einfach wirklich dieses Interesse ist, weil ich in der Vorbereitung und dann auch unterwegs, ich habe mir so ein paar kleine, das sind keine Challenges, das sind einfach eher für mich so eine kleine Übung in Achtsamkeit. Ich gehe in der Vorbereitung, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich gehe halt schon ein bisschen rein, gucke mir an, was haben wir für eine Geschichte, was haben wir für eine Topografie, was haben wir auch für eine Flora und Fauna, warum ist das so? Dass diese Themenkomplexe, die ich mir dann einfach während so einer Etappe im Vorfeld, während der Etappe und auch danach erarbeite und aneigne und dann auch abstrahiere und zusammenfasse, das ist etwas, das gehört für mich ganz wichtig zu einer Etappe dazu. Also ich werde jetzt noch einen Monat damit beschäftigt sein, die 3 Tage nachzubereiten. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, wenn ich irgendwelche Dinge unterwegs finde und wenn es eine kleine Schautafel ist, die erklärt, warum die Fachwerkbauen in Schwaben anders sind als die alemannischen oder was auch immer. Ich freue mich. Ich finde das super. Das ist eine kleine, es ist wie, man kann sich das vorstellen, es hat auch so einen kleinen Anklang einer Bildungsreise bekommen. Es ist Allgemeinbildung. Schulbildung wird plötzlich greifbar. In der Schule haben wir irgendwann gelernt, dass die Römer mal nach Deutschland gekommen sind und dann haben sie da irgendwie einen Zaun hingebaut, ich überspitze das jetzt, einen Zaun hingebaut, weil sie Angst hatten vor denen da im Norden. Und dann hast du deine Leistungskontrolle geschrieben und bist du froh, dass das Thema weg war. Ich bin in Berlin losgelaufen, da waren die Römer nicht. Und dann kommst du über den Limes rüber und plötzlich hast du römische Kastelle. Du hast so Matronenheiligtümer, die da irgendwo stehen. Du hast die Eifelwasserleitung, ein sensationelles Bauwerk. Und das wird alles viel, viel lebendiger. Und das trägt durch den Alltag, total. Begegnungen mit echten Menschen, Begegnungen auch mit historischen Personen. Ist total irre, wo Leute wieder auftauchen, die dir einmal am Weg irgendwo begegnet sind. Selbst, ne, Konrad Adenauer in der Nistermühle im Westerwald. Und irgendwo anders tauchen die wieder auf. Und dann kannst du, ich kann mich ewig beschäftigen. Und das trägt mir auch zum Beispiel durch den Winter. Also ich habe zwar noch die große, ich will noch meine Winteretappe richtig im Schnee gehen und trotzdem draußen pennen, aber dann brauche ich eine andere Vorbereitung. Und nächstes Jahr stehen die Alpen vor der Tür, da gehe ich nicht mit dem Zelt rein im Winter.
Ja, es ist dieser größere Kontext, in den diese kleinen Etappen oder kleineren Etappen eingebettet sind. Ja, geografisch, geschichtlich, ja, weil es nicht nur eben dieses kleine Eck da ist, in dem du unterwegs bist, sondern weil du weißt, ey, ich bin vorher da schon gelaufen und da war es anders und so hat es sich verändert. Ja, also das ist ein großer Teil.
Ja, es verbiebt sich. Es ist trotzdem ein ganz, ganz hoher, also es ist keine Wanderung von Stadt zu Stadt.
Ja.
Es ist ein ganz, ganz großer Anteil Naturverbundenheit dabei.
Ja.
Ich versuche immer, Städte, die es wert sind, dass man in McDonald's hinsetzt, zu vermeiden. Damit tue ich sicherlich vielen Städten und ihren Bewohnern auch Unrecht. Aber für jemanden, der zu Fuß unterwegs ist, habe ich die Erfahrung gemacht, da, wo du McDonald's, Burger King, Shopping Mall und VW Autohaus findest, das ist zu groß, zu laut und zu schnell. Das sind Brüche, wenn du aus dem Wald kommst, jetzt mal übertrieben gesagt, die sind schwer dann einfach zusammenzubekommen.
Wie groß ist der Bruch, wenn du dann wieder nach Hause kommst von so einer Etappe?
Der war am Anfang sehr groß. Also am Anfang habe ich mich richtig schwer gehabt. Ich hatte einmal eine Etappe, da musste ich mich tatsächlich, da bin ich in Berlin auf dem Hauptbahnhof ausgestiegen und war so überfordert, dass ich tatsächlich nicht mehr weggefunden habe. Ich bin dann einfach nur irgendwo auf die Straße und habe dann auf dem Handy gesagt, so, ich brauche jetzt ein Uber, weil der weiß, wo ich bin und mich nach Hause bringt. Das ist leichter geworden. Das ist leichter geworden, weil es mehr zu meinem Alltag gehört. Es ist nicht mehr die eine Welt und die andere Welt. Die gehören zusammen. Ich freue mich, auch zu Hause dann einfach nachbereiten zu können. Ja, ich nehme mir immer auch vor, ich bringe wenigstens eine neue Pflanzenbestimmung und wenigstens eine neue Tierbeobachtung mit nach Hause. Meistens sind es viel, 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 viel mehr. Und das dann einfach einzusortieren und nachzubereiten. Und dann weißt du, wenn du damit durch bist, kannst du in die Vorbereitung für die nächste Etappe gehen. Und das wartet dann schon. Und dann kommst du 2 Monate später, du kriegst die Jahreszeiten auch mit. Das macht das wirklich toll. Ich habe natürlich unterwegs so Fernwanderer getroffen. Ich plane meine Strecke jetzt nicht explizit auf den Fernwanderwegen, aber auch nicht explizit fernab davon. Wenn es drüber liegt, liegt es drüber, dann ist schön. Da triffst du ja auch Fernwanderer und die haben natürlich auch aufgrund dieser Distanz, die sie am Stück gehen, andere Notwendigkeit, mit Jahreszeiten umzugehen. Ja, wenn du den E1 von Süden nach Norden läufst, dann guckst du natürlich, dass du nicht die ganze Zeit im Hochsommer, sondern eigentlich immer mit dem Frühling so mitläufst, solche Geschichten. Das habe ich alles nicht. Ich habe den Herbst und dann regnet es 3 Tage in der Eifel. Und dann musst du auch da durch, weil das Wochenende ist gesetzt. Und dann kommst du am Ende in Heimbach an der Ruhrtalsperre an und bist nach 3 Tagen Dauerregen und 155 Kilo. Es ist so geil.
Ja, ich habe das Gefühl, dass du total brennst für diese der Erlebnisse und auch so eine tolle kindliche Neugierde da hast. Jetzt könnte ich mir auch denken, pass auf, man macht halt 3 Tage Harz, dann macht man mal 3 Tage Schwarzwald, dann macht man mal 3 Tage irgendwie in Norddeutschland. Da könnte man sich ja auch mit beschäftigen, könnte man ja auch vorher planen, könnte man auch nachbereiten. Aber gerade dieses Brennen und diese Neugierde und diese Zusammenhänge, das passiert dann eben nur, wenn du so einen wirklich einen größeren Kontext hast, ne?
So ein Ding, genau, ein Stück. Genau. Es ist ja wirklich meine Umsetzung dieses Wunsches, der am Anfang tatsächlich natürlich ein bisschen anders geartet war. Der sollte die 6 Monate große Auszeit sein, aber es hat sich eben transformiert und bin ich auch sehr glücklich drüber, weil wir uns auch verändern und 1800 Kilometer, 1900 Kilometer zu Fuß verändern dich. Und es ist witzig, heute vor 3 Jahren war der 2. Tag der gesamten Reise. Und ich gucke auf die Karte und ich kenne jede kleine Schleife, die ich gegangen bin. Also jede kleine da nochmal vom Weg runter, weil irgendwo, keine Ahnung, eine Kreuzotter lag. Das kann ich dir sagen. Ich gucke auf die Karte und können ranzoomen bis sonst wohin. Das brennt sich ein. Und ja, man könnte natürlich hin und her springen, aber das hätte für mich eben nicht diesen Zusammenhang.
Ja, verstehe ich total. Hast du ja gerade auch schon erläutert. Und das fand ich sehr gut nachvollziehbar. Ja, dieses, wie verändern sich auch eben auf diesem Weg dann Dinge, geografisch, geschichtlich und so weiter. Wie kriege ich die zusammen? Wie kriege ich die verbunden? Also eben hast du gesagt, Karte. Ich sehe das auf der Karte vielleicht da ganz praktisch einmal eingehakt. Wie dokumentierst du das? Wie planst du das? Auf was für einer Karte? Digital, analog?
Ich sagte es vor, meine Großmutter, Mutter war Geografin. Ja, ja. Ich liebe analoge Karten. Ich benutze sie draußen nicht mehr. Nicht mehr. Ja. Ich meine, wir sind technisch so wahnsinnig weit und Deutschland ist ein infrastrukturell hervorragend erschlossenes Land. Du kommst mit dem Smartphone hier sehr weit. Und meistens gehe ich ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich habe mir ja dann irgendwann so eine grobe Strecke, einfach mal eine Linie über die Mittelgebirge, die Alpen und so weiter gezogen, an der ich mich grob orientiere. Habe dann diesen Winter, bevor ich auf die erste Etappe gegangen bin, auch viel einfach generell so zu deutschen Wanderdestinationen und Wanderzielen. Was gibt es denn so für Highlights? Wobei ich mir das immer dreimal überlege. Also ich bin jetzt über die Hornisgrinde gekommen auf dem Sonntag. Das macht... Es sind tolle Ausblicke über den Oberrheingraben, sagen wir es mal so. Aber alles andere links und rechts ist schnell anstrengend. Und auch hier ist gar nicht, soll gar nicht von oben runter sein oder sowas. Das ist einfach nur, wenn du mit dem Auto da ranfahren kannst und da irgendwie alles nach Mayonnaise und Frittierfett riecht, dann ist es nicht das, was ich suche. Ich plane das tatsächlich inzwischen digital. Also ganz normal, ich nutze eine von den Wander-Apps, auch die eine kostenpflichtige Version, wo man Mehrtagestouren schön planen kann, die ich offline runterladen kann, damit, wenn mal irgendwie der Empfang weg ist, es funktioniert. In meiner Nachbereitung exportiere ich das dann schlicht und ergreifend für mich selbst. Das ist mein kleiner Spaß, ne? Das dann die GPS-Tracks zu exportieren, bei Google Earth nochmal reinzuladen, dann kannst du da selber nochmal irgendwie lang. Bereitet mir ganz viel Freude, weil es viel Erinnerung ist, weil es viel vom Weg für mich auch nochmal nachvollziehbar macht oder spürbar macht. Dann, ja klar, ne, draußen ein kleines Solarpanel und das Handy dabei. Wobei das Handy auch in einem Modus ist, wo außer der App nichts mehr geht. Ich brauche da draußen keinen Anruf und ich brauche mich auch nicht nochmal um meine E-Mails kümmern. Das Zeitfenster ist klein genug.
Meldest du dich zu Hause?
Ja, das mache ich, aber das, also meine Partnerin ist die Einzige, die auch durchkommt. Alles andere ist stumm. Das mache ich. Aber es ist jetzt keine Erwartungshaltung und kein Druck dahinter. Also ob ich mich jetzt früh melde oder abends melde, das ist absolut mein Ding. Und wir hatten im Hunsrück so eine witzige Anekdote. Also ich war, im Nachhinein ist sie witzig. Da hatte ich mir auch über den Tag sehr, sehr viel Zeit gelassen. Ich hatte am Vorabend auf einer alten Burgruine übernachtet und bin dann eben früh, ich glaube um 4 oder sowas losgelaufen. War gut unterwegs, war schön, schon ein bisschen kühler. Und hatte auf dem Weg lag, hatte ich irgendwie vorher gesehen, eine alte Edelsteinschleiferei. Und Hunsrück ist so richtig Edelsteinland. Und ich wollte mir die unbedingt angucken, weil das war wohl eine, war sie auch wirklich, hat sich dann herausgestellt, eben kein Museum, aber eine Edelsteinschleiferei, eine alte Wassermühle, die seit 4 Generationen vollkommen unverändert in Betrieb ist. Also nicht als Museum und konserviert, sondern der... in der 4. Generation jetzt, ein alter Mann, ich glaube, er ist 78 oder 79, der schleift da sein Leben lang Edelsteine nur mit Wasserkraft. Ja. Und da ist auch alles, was da drin ist, ist irre. So. Und ich wollte die unbedingt sehen. Ich habe da auch einen Umweg eingeplant. Ich wollte mir das angucken, komme dort mittags an. Genau da, ich komme um 12 an oder 12:01. 12 Uhr macht er erstmal Mittagspause. Und da kam kurz dieser Impuls. Ja gut, dann läufst du jetzt weiter. Und dann habe ich gesagt, nee, du kommst wahrscheinlich nie wieder hierher. Und wenn du hierher kommst, dann ist das vielleicht schon nicht mehr da. Du wartest jetzt eine Stunde. Dann habe ich eine Stunde gewartet, war dann, und das hat sich so bezahlt gemacht, war dann 1,5 Stunden nur mit diesem alten Mann alleine da drin. Das kann ich gar nicht beschreiben. Es war so großartig. In dieser Schleiferei hängen originale Edison-Glühbirnen, die seit 110 Jahren leuchten und die über die Wasserkraft mit angetrieben werden. Völlig irre, glaubt man gar nicht. Und auf jeden Fall habe ich, wenn man es jetzt unter einem, sagen wir mal, sportlich und organisatorischen Aspekt betrachtet, mindestens 2,5 Stunden verloren dadurch. Ich habe wahnsinnig viel gewonnen. Aber es waren 2,5 Stunden, die mir einfach fehlten nach hinten raus. So. Die Übernachtung an dem Abend sollte im Hunsrück, direkt der höchste Berg, der Erbeskopf, das Nationalpark. Und da gibt es ein kleines Trekkinglager, was direkt unterhalb vom Hunsrückgipfel ist. Und das habe ich geschafft, mir zu buchen für die Nacht. Da kannst du sozusagen legal wild campen. Ist super. Kriegst ein paar Papiere, bezahlst 15 Euro, kannst ein Zelt da hinstellen. So, und das war noch richtig Strecke bis dahin. Und ich kam da an. Jetzt kommen wir zum Zuhause melden. Ich kam da an, es war, ich glaube, 22:30 nachts. Es war auch schon stockdunkel und ich war gut kaputt. Ich wollte jetzt wirklich einfach liegen. Und ich habe dieses Trekkinglager nicht gefunden. Also es war einfach nicht da für mich. Ich bin den Weg runter. Irgendwann sagte dann dieses Telefon in meiner Hosentasche, ja, du hast dein Ziel erreicht. Und ich gucke links, ich gucke rechts. Fichtendickicht, da war gar nichts. Ich sag, gut, so ein Smartphone ist halt kein Satelliten-GPS. Das ist ja ein bisschen ungenau. Läufst den Weg mal weiter runter, weil von oben kommst du ja. Weiter unten kam eine Schneise, war nichts. Und bin wieder hoch. Das gibt's doch gar nicht. Und ich habe da 20 Minuten, glaube ich, gesucht, 30 Minuten in dem Wald nachts. Bin dann ins Unterholz rein, weil irgendwo musste das Ding ja sein. Und habe dann gemerkt, das war auch für mich eine total interessante Erfahrung, weil ich habe dann gemerkt, da kam dann die Zeit ins Spiel. Ich habe dann einfach gemerkt, dass ich unruhig werde. Weil im Nationalpark so ein Zelt aufstellen, das möchte ich einfach nicht riskieren. So, das ist kein Spaß, wenn du da irgendwie rausgezogen wirst. Und ich habe dann irgendwann in diesem Unterholz da, dachte ich, oh, das ist jetzt auch nicht viel besser, ne? Ob du jetzt hier wild zeltest oder im Nationalpark nachts um 11 durchs Unterholz kriechst und rumtrampelst, das ist genauso blöd. Und habe dann aber richtig gemerkt, dass ich mich selber zur Ruhe rufen musste und gesagt, okay, du gehst jetzt noch einmal diesen Weg hoch, du gehst jetzt noch einmal wieder runter. Wenn du es dann nicht gefunden hast, musst du eine Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Ich hab's, die Kurzform ist, es war da, ich habe es aber trotzdem nicht gefunden und habe dann entschieden, gut, dann läufst du jetzt weiter. Nachts um 11, halb 12. Und hab dann nach Hause noch, hatte leider gar keinen Empfang mehr auf dem Telefon. Die einzige mit hochgehaltener Hand, die einzige Nachricht, die rausging nach Hause, war, ich bin hier im Nationalpark und ich finde keine Möglichkeit zum Schlafen. Und dann, ab dann war bis zum nächsten Morgen nichts mehr von mir zu hören. Und ich glaube, da war es vielleicht gar nicht so gut.
Hat das Potenzial für so eine letzte Nachricht, ne?
Ja, genau. Auf jeden Fall. Genau. Das war dann auch die Nacht. Ich bin dann bis ins nächste Dorf noch gelaufen nachts. Und das war die Nacht, in der ich in der Bushaltestelle geschlafen habe, weil die war dann definitiv nicht Nationalpark. Und das war die schönste Bushaltestelle, die ich in meinem Leben gesehen habe.
Ja, aber es ist tatsächlich ja befreiend, wenn du das Gefühl hast, dass sich da auf der anderen Seite jetzt niemand unfassbare Sorgen macht, wenn eben genau sowas mal passiert, wenn du es nicht schaffst, dich zu melden. Ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ich bin sehr dankbar dafür, dass meine Frau zumindest so tut, als wäre sie total entspannt dabei. Und ich dadurch das Gefühl habe, ja okay, wenn das jetzt hier gerade nicht funktioniert, dann muss ich mich nicht stressen, weil ich ja jetzt mich melden will und das Gefühl habe, ich muss das jetzt machen.
Ja, nein, das ist bei uns genauso. Da bin ich auch wahnsinnig dankbar. Ich mache das einfach aus dem Grund, solange es möglich ist, weil ja so eine 150 Kilometer Touren sind ja eine körperliche Herausforderung. Ich bin auch mal irgendwo am Rhein mal abgestürzt, hat mir mal die Bänder gerissen. Schlimmste, was ich erlebt habe, waren Grabenfüße. Die habe ich mir an der Mosel geholt.
Was ist das?
Kannte ich vorher gar nicht. Ein schönes Learning. Geh niemals mit kurzen Hosen raus, weil die kurzen Hosen waren der Grund. Der Begriff kommt aus dem Ersten Weltkrieg. Die Kurzform ist, deine Füße sind, wenn sie zu lange nass sind in Schuhen und belastet werden, fängt die Haut an abzusterben. Und das geht dann auch relativ schnell an die, ich bin jetzt völlig unwissenschaftlich, ne? Aber es geht relativ schnell an die Nervenenden und die da setzen dann so eine Nervendysfunktion ein, was da richtig, richtig hässlichen Schmerzen verursacht. Kennt man heute selten. Es gibt's wohl bei den großen Fernwanderern, die kennen das teilweise, weil wenn du die Schuhe nicht mehr trocken bekommst. Und bei mir war es einfach so, ich gehe immer mit langen Hosen. Immer, weil du zerkratzt ja sonst die Beine und alles Mögliche. Und ich habe ein einziges Mal auf der letzten Etappe in der Eifel, die dann zum Mosel runterging, gesagt, nee, ach komm, ich habe jetzt hier aufs Wetter geguckt, das wird brutal heiß. Ich nehme eine kurze Hose mit, Regenponcho habe ich ja trotzdem, falls irgendwas passiert. Und meine dümmste Fehler, den ich machen konnte, weil zwischen meine Langhosen sind unten wasserdicht abgesetzt, die kannst du schön mit den Schuhen verbinden, Regenponcho drüber, ist wie im Zelt laufen. Ist großartig. Bei kurzen Hosen bleibt so ein ganz kleiner Spalt zwischen Poncho und Schuh. Und es kam ein solches Unwetter an der Mosel, dass innerhalb von wenigen Minuten dieser kleine Spalt gereicht hat, dass die gesamte Feuchtigkeit von den Socken in die Schuhe reingezogen war. So. Und Schuhe, die von außen wasserdicht sind, sind auch von innen wasserdicht. Mhm. Nächsten Morgen aufgestanden und dann habe ich so schon, okay, Schuhe sind nass, aber es ist der letzte Tag. Ja. Versuchst du irgendwie einen Kompromiss zu finden, Strecke ein bisschen verkürzen, waren dann trotzdem 48 Kilometer. Und dann bin ich so gedacht, naja, komm, du wirst jetzt nicht von, weißt du, es ist Juni, wirst jetzt hier nicht gleich irgendwie eine schwere Erkältung holen, weil du ein bisschen nasse Füße hast. Grober Fehler, ganz grober Fehler, weil diese Schuhe, die Tatsache, dass, ne, es waren noch ein paar Höhenmeter, das Gewicht auf dem Rücken, die Füße richtig verschnürt drin, Ungefähr auf der Mitte von der Strecke war so richtig Point of No Return. Also es wäre nach hinten genauso weit gewesen wie nach vorne irgendwie. Also ging es noch weiter, kamen Schmerzen. Und mit den Schmerzen habe ich oft zu tun gehabt, also ich kenne die. Aber das waren Schmerzen, die hatte ich noch nie. Und das war, also das kann ich keinem wünschen. Muss wirklich aufpassen. Also ich habe die letzten, ich glaube der letzte Abstieg ins Moseltal waren 2,5 Kilometer. Ich habe 2 Stunden gebraucht. Weil es ging gar nichts. Ich bin danach 3 Wochen.
In Schuhen dann? Oder
in Schuhen. Ich habe die angelassen, dann, weil ich habe das schon gemerkt, wenn ich die jetzt ausziehe, da stimmt irgendwas so gar nicht. Da ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung. Wenn ich die jetzt ausziehe, komme ich nicht wieder rein und hier oben fährt nichts. Und so. Und ich bin danach, ich habe danach, glaube ich, 1,5 Wochen lang richtig Ibuprofen in Größenordnung reinhauen müssen, weil die komplett entzündet waren. Konnte nur Flipflops tragen 3 Wochen lang. Nach 4 Wochen kam immer noch tote Haut runter. Also Grabenfüße ist nicht zu spaßen mit.
Na, interessant. Kleiner medizinischer Exkurs hier. Die Grabenfüße. Ja, wer damit auch schon Erfahrungen gemacht hat, gerne mal melden. Keine Fotos schicken, bitte.
Nee.
Du hast vorhin gesagt, das hat dich verändert auch, diese Zeit, seit du unterwegs bist. Inwiefern?
Wenn man es ganz schnell zusammenfassen würde, würde ich sagen, ich bin offener geworden, durchlässiger, ruhiger. Es hat mir auch mehr Selbstbewusstsein gegeben, obwohl ich vorher nicht unselbstbewusst war. Ich finde es ganz, ganz interessant, bei dem Podcast ist manchmal so ein bisschen diese Formulierung gefallen. Man ist so eine bessere Version seiner selbst. Da distanziere ich mich immer ein bisschen von, weil wenn ich da draußen bin, bin ich der gleiche. Aber ich mag mein Verhalten mehr, auch wie ich zum Beispiel Menschen begegne. Ja, im Alltag in Berlin bist du relativ schnell irgendwie, oh komm, jetzt geh einfach weg und ich muss hier weitermachen. Das ist natürlich einfacher, wenn du zu Fuß unterwegs bist, weil du kannst, eins ist klar, du gehst am Ende weiter. Ja. Das ist im Alltag ja nicht unbedingt gegeben. Aber ich kann mich draußen auf Menschen ganz, ganz anders einlassen. Ich komme viel, viel besser in Gespräche und ich mag einfach mein Verhalten draußen mehr. Und das ist jedes Mal wieder aufs Neue ganz interessant, weil ich zum einen, auch das ist eine Veränderung, zum einen ja auch einen anderen Inhalt gefunden habe, abseits der Arbeit, der mich ausfüllt, der mich auch glücklich macht, der mir eine neue Selbstverortung ermöglicht hat in meinem Leben und auch in der Welt und vor allem, der mir auch eine neue Definition von Raum und Zeit gegeben hat. Deswegen war mir auch das Laufen so wichtig, das Gehen, weil Gehen für mich, und ich glaube, das liegt auf der Hand, das ist unsere natürlichste Fortbewegungsform und ich stelle die Behauptung auf, das ist die Geschwindigkeit, bei der unser Gehirn Informationen wirklich verarbeiten kann. Das ist also, ne, alles, jede Beschleunigung über darüber hinaus führt zwangsläufig dazu, dass du selektiver wirst in der Wahrnehmung. Du siehst mir auf dem Fahrrad schon mal nicht mehr so viel, wie wenn du läufst. Und ich glaube, Andreas Altmann hat mal in einem anderen Podcast, ich glaube, es war Andreas Altmann, hat gesagt, so, wer läuft, hat null Bremsweg. Und das stimmt, du kannst einfach stehen bleiben. Du kannst einfach gucken. Und du siehst Dinge, die fallen dir schon als Fahrradfahrer nicht mehr auf. Und wenn es wie jetzt am Westweg oben im Schwarzwald war, dass ich zum ersten Mal eine pechschwarze Kreuzotter gesehen habe. Habe ich noch nie gesehen vorher. Großartig. Wäre mir vom Fahrrad nie aufgefallen. Und diese neue Definition, dieses Gespür für Raum, Zeit und wie weit ist denn der Harz von unserer Haustür weg? Wie weit ist es denn vom Harz dann bis zum Teutoburger Wald und zum Rothaargebirge rüber zur Eifel? Das trägt man dann mit und diese Neugier und dieses Interesse, die ich vorhin erwähnte, die mich auch schon am Anfang begleitet haben, die aber noch größer geworden sind, manifestieren sich auch irgendwann zu einer Haltung, wie du der Welt begegnest, wie du sie betrachtest, wie du ihr entgegentrittst. Und das ist eben schon der Unterschied für mich, weswegen der Aufbruch auch ein Aufbruch war. Nochmal, es ist überhaupt nicht despektierlich gemeint oder sowas. Man kann einfach 3 Tage mal draußen im Wald rumrennen und den Kopf freikriegen. Aber das ist was anderes für mich.
Ja, ich finde es total wichtig zu sagen, dass dieses die beste Version von einem selbst ja nicht bedeuten muss, immer dieses Optimieren, ne? Also ja, im Leistungssinne. Ja. Das ist ja schnell so, wie wir das dann wahrnehmen, ne? Ich muss noch besser werden. Und da spielt dann auch rein, haben wir auch schon drüber gesprochen, alles ist möglich. Ja, alles, was du willst, das kannst du schaffen. Und da wird ja heutzutage eigentlich über so ein so ein Aufruf zur Selbstbestimmung ja doch dann wieder so einen Druck gemacht, ja, von außen, was du alles können und schaffen musst. Ortsunabhängig arbeiten, passives Einkommen, diese ganzen unsäglichen Coaches, die einem da im Internet entgegenkommen, die dir erzählen, was du alles wie machen musst, dann ist ja doch wieder fette Autos und so weiter. Also gerade wenn es jetzt männlich konnotiert ist, ja, ja, was okay. sind diese klassischen Statussymbole, tolle Reisen. Das schwingt ja oft mit, wenn wir über die beste Version von einem selbst sprechen. Also für viele ist das ja, so. Ja. Aber das dann eben so zu verstehen, ich bin einfach so, wie ich gerne sein möchte. Ja, da bin ich näher dran. Ich gefalle mir da besser, wenn ich zum Beispiel draußen unterwegs bin. Ich kann das total gut nachvollziehen. Also ich werde zum Beispiel, wenn ich draußen unterwegs bin, auch längere Zeit oder auch für eine kürzere Zeit, aber wenn ich intensiv und achtsam draußen unterwegs bin, ich bin viel klarer, so für mich. Ne? Also ich komme dann auch zurück und da haben wir wieder dieses, wie ist es, wenn man zurückkommt, dann in die normale Welt, in den Alltag und trägt diese Haltung dann auch damit rein. Und ich komme dann im Bahnhof an und gucke mir alles viel klarer und viel wacher an. Also ich nehme viel mehr wahr und sehe auch die Menschen dann da irgendwie, die da natürlich auch oft in ihrer Hektik dann rumwuseln, irgendwie anders. Viel wohlwollender manchmal habe ich so das Gefühl als sonst oder nehmen sie überhaupt wahr. Das kann ich gut nachvollziehen. Das finde ich total interessant. Ja, und wichtig auch eben, das so zu betrachten.
Ist aber witzig, dieses wohlwollende Wahrnehmen, das kenne ich auch. Und diese Klarheit, das habe ich jetzt auf den, ich weiß es nicht, also im letzten Jahr, glaube ich, schon beobachtet, dass diese Wahrnehmung, das wirklich Hinschauen, das setzt bei mir inzwischen, das ist auch eine Übung. Das ist ja so, diese kurzen Etappen zwingen dich ja auch, bestimmte Dinge einfach zu üben, loslassen. Wie lässt du Dinge einfach mal zu Hause? Nimmst sie eben nicht mit, ohne dass das jetzt ein harter Cut, das eine, das andere ist das andere. Aber es gibt Sachen, die möchte ich nicht mit in den Wald nehmen oder auf dem Weg. Und das sind Übungen, die sich mit der Zeit einschleifen. Und ich habe beobachtet, bei mir ist es so, also ein, zwei Tage, bevor ich rausgehe, wenn dann die Vorbereitung wirklich, dann setzt das schon ein, dass der Fokus klarer und präziser wird für die Dinge. Also auch für das, was links und rechts am Weg liegt. Das fängt schon ein, zwei Tage vorher an. Das ist ganz witzig.
Ja, total, total. Also es ist ein Stück weit, ist es ja auch normal und logisch und verständlich, dass wenn du in einem hektischen Alltag bist, dass du da nicht mehr alles so im Detail wahrnimmst, weil sonst durchdrehen würdest, weil so viel reinkommt auch, ne? So viele
verschiedene. Frage der Geschwindigkeit.
Ja, genau. ja, und auch der Durchlässigkeit. Ja. Also was lässt du dann rein, ne? Wie setzt du deine Prioritäten? Und das ist ja immer auch, da ist ja nie zu Ende, da ist man nicht irgendwann fertig und hat es jetzt verstanden, sondern das ist immer weiter ein wieder von der nächsten draußen Erfahrung, wieder was mitnehmen zurück, ne? Und wieder verbessern, ne, in dem Sinne optimieren, aber nicht im Leistungssinne optimieren. Also für sich immer einfach lernen und weiterkommen und wachsen. So.
Ja, ist es tatsächlich. Also für mich zählt da eben auch zu, dass ich diese, weil ich komme da jetzt vielleicht auch einmal zu oft drauf zurück, aber mir wurde halt oft unterstellt, dass diese langen Tagesdistanzen eben Ausdruck so einer höher, schneller, weiter Mentalität sind, was sie für mich einfach wirklich nicht sind. Aber ein Tag wird dadurch zu einer Reise und ich liebe das, wenn ich früh aufbreche, ich sagte es vorhin, den ganzen Tag vor mir habe und dann im Verlauf des Tages wirklich komplette Landschaften sich verändern sehe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich da irgendwie jetzt nächstes Mal noch ein paar Kilometer drauf packe oder das ist es nicht. Aber ich möchte einfach auch nicht Nachmittag 15 Uhr schon da sein. Ich bin dann einfach noch zu neugierig, was da noch kommt und ich liebe auch den Abend im Wald. Also warum soll ich nicht in Bewegung bleiben?
Es ist ja so, gerade viele Menschen, also nicht alle, natürlich nicht, aber die auf weite Strecken gehen, oft Männer, die ticken dann schon auch sehr in, wie viel Kilometer habe ich geschafft, Ausrüstung, ja, was hast du denn an Ausrüstung dabei? Hier habe ich diese Schuhe und diese Jacke und so. Ja, das spielt schon eine große Rolle.
Ja. Gut, mit Ausrüstung habe ich mir auch eine Weile auseinandergesetzt.
Die darf ja gut sein.
Ja, ja, klar. Brauchst du auch, aber.
Muss ja nicht das Allerwichtigste sein, von dem man als erstes erzählt.
Nein, gar nicht. Nein, ich habe auch nie drüber geredet. Ja. Bei mir war es einfach bedingt durch die Fußschmerzen. Na, dann habe ich mich natürlich, weil das Naheliegendste ist, erstmal mit den Schuhen auseinandergesetzt. Mhm. Weil die sind ja nun mal an dem Fuß dran. Und wenn der Fuß wehtut, muss der Schuh wohl schuld sein.
Was ist da für dich die Lösung?
Ich weiß, da gibt's viele, viele verschiedene und individuelle Ansätze. Ich bin da richtig bei einem richtig massiven Wanderstiefel. Das hat was mit dem Gewicht auf dem Rücken zu tun. Ich bin am Anfang mit eher so Sohlen mit viel Dämpfung, also die eher weich sind, gelaufen und habe da aber gemerkt, dass ich ab einer gewissen Kilometerzahl am Tag jeden Kiesel in der Fußsohle spüre. Und das waren einfach Schmerzen. Ich habe jetzt Schuhe mit einer relativ festen, massiven Sohle. Die haben mich nie im Stich gelassen, außer an der Eifel, weil sie halt auch von innen wasserdicht sind. Die gebe ich aber nicht mehr her, die sind super. Nachdem ich dieses Schuhproblem, in Anführungsstrichen, zwar gelöst hatte, aber feststellen musste, dass die Schmerzen trotzdem irgendwann kommen, habe ich mich dann, und da ging eben dieses Thema Equipment und was brauchst du denn und wie gut muss es sein, und da geht es ja viel um Gewicht, habe ich mich mit dem Gewicht des Gepäcks auseinandergesetzt. Wasser kannst du nicht leichter machen, den Rest schon. Hab da geguckt, bin dann auch mal so ein, zwei Etappen mit wirklich sehr, sehr wenig Equipment unterwegs gewesen. Hat was gebracht, hat aber auch nicht dafür gesorgt, dass die Füße nicht nach 45 Kilometer einfach gesagt haben, sie wollen eigentlich jetzt nicht mehr 10 Kilometer laufen. Und die Lösung, ich habe sie inzwischen gefunden, und der Schwarzwald war jetzt der Beweis, die Lösung ist so banal, die hat nämlich nichts mit Ausrüstung und monetärem Investment zu tun, was du da mit dir rumträgst. Ich nehme inzwischen auch wieder mehr Gepäck mit. Die Lösung ist tatsächlich ganz banal, die gute alte Pause. Du machst also, wenn du 55 auf so einer Strecke wie jetzt an dem zweiten Tag, 55 Kilometer, knapp 2000 Höhenmeter, ich mache dann halt bestimmt 3 Pausen. Ist doch super, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die vorbeikommen. Das Tarp muss getrocknet werden. Du hast ein bisschen Zeit, um einfach Pflanzen, Tiere zu beobachten. Einmal eine Stunde Pause, Schuhe aus, Socken aus und dann mit den Füßen, damit sie eben aus diesem festen Sohlenkontext mal losgelöst werden, dann einfach barfuß mal richtig über Kies laufen. Das ist die Fußsohle. Und wenn die Füße trocken sind nach einer Stunde, ziehst du die Socken wieder an und geht's weiter. Ich habe nach den 150 Kilometern jetzt nicht mal eine Blase gehabt. Und das hat nichts damit zu tun. Das ist besonders teures Equipment und der Rucksack besonders leicht ist oder irgendwas. So, nee, ich nehme auch unnütze Sachen mit wie ein kleines Fotostativ.
Was steht denn an dieses Jahr noch?
Ich werde jetzt Ende Juni, also ne, klassische 2-Monats-Abstände. Ich bereite jetzt einen Monat nach, dann bereite ich die nächste Etappe einen Monat vor. Dann geht es Ende Juni wieder in den Schwarzwald. Also ich habe in Oppenau aufgehört. Weiter nach Süden runter über den Feldberg. Dann im August, September, schaue ich mal, das ist noch nicht so genau festgelegt, bis in Richtung Rheinfall. Mein Endziel dieses Jahres, Ende Oktober, möchte ich den Bodensee eigentlich am besten schon hinter mir haben, sodass ich dann nächstes Jahr in die Alpen starten kann. Da habe ich viel Respekt vor, weil mein Plan ist es, doch relativ weit nach Osten zu gehen und dann von dort aus nach Norden österreichische Waldviertel und dann in Böhmerwald aufzusteigen.
Ja, und in den Alpen ist es ja gerade in den ersten Monaten des Jahres noch ein bisschen unwirtlicher zum Wandern, meist.
Eben. Vor allem, wenn man sich dann, und da möchte ich nicht von ab, wenn man sich dann doch diese Schlaf draußen Maßgabe mitgegeben hat.
Wie machst du das? Schläfst du auf dem Boden? Im Zelt hast du gesagt, ne? Oder unterm Tarp?
Ich habe immer auf dem Boden. Also ich glaube, für die Alpen werde ich mir dann doch irgendwie ein vernünftiges Zelt zulegen müssen, weil da kann es auch mal sehr unwirtlich werden. Ich habe ein kleines, preiswertes, leichtes Tarp. Ich habe da lange ein bisschen rumexperimentiert, wie man das am besten aufstellt. Habe eine Variante gefunden, die ganz, ganz cool ist. Wenn du die gut in den Wind stellst, komme ich dann mit einer kleinen Carbonstange aus, und einer Abspannleine, also das minimales Gepäck, und dann auf dem Boden, ja. Vernünftige Isomatte, guter Schlafsack. Das sind die beiden Dinger. Da würde ich tatsächlich auch, wenn, beim Schlafsack kommst du ganz gut auch mit preiswerten Modellen weg, die sind halt ein bisschen schwerer. Bei der Isomatte würde ich, glaube ich, wenn mich jemand fragen würde, empfehlen, da doch ein bisschen mehr in die Hand zu nehmen. Das ist wirklich hässlich, wenn du dann nachts bei so 2 Grad.
Ja, ist wie beim Laufen mit den Schuhen. Also die sollten auch vernünftig sein.
Ja, ja.
So. Und wenn du nicht richtig schläfst, dann brauchst du Erholung.
Ja,
brauchst du Regeneration.
Das ist klar. Regeneration ist das eine, das andere. Ich hatte vorher natürlich auch am Anfang relativ preiswerte Modelle. Und wenn du dann richtig merkst, wie die Kälte so in die Lenden reinkriecht nachts, das ist dann.
Naja. Naja, dann kannst du nicht schlafen, und wenn du nicht schläfst, kannst du nicht regenerieren. Oder? Also, das ist ja der Punkt. Herr Konrad, ich danke dir für die Einblicke, für deine Erzählung. Ich finde es eine großartige Idee und wünsche dir viel Freude bei dem, was da noch so kommt, was ansteht. In der großen Schleife geht es dann wahrscheinlich irgendwann auch nochmal gen Norden oder wie ist so?
Richtig, also ja, das ja, ganz große es kommen jetzt noch, das ganz große Ziel ist tatsächlich wieder unsere Haustür. Aber anfangs waren es ja in Anführungsstrichen nur die Gebirge. Und dann hatte ich zwischenzeitlich kurz diese Idee, Mensch, wie cool wäre das, wenn du genau zu deinem 50. Geburtstag wieder vor der Haustür stehst. Und dann haben wir auf die Karte geschaut und gesagt, naja gut, wenn du das kannst du machen, ist irgendwie eine schöne symbolische Zahl, aber dann fehlt dir ein Drittel von Deutschland, nämlich der gesamte Norden, und da habe ich auch noch ganz viele weiße Flecken. Das heißt, ich werde dann, wenn ich so das letzte Mittelgebirge noch durch habe, werde ich vermutlich an Berlin vorbeilaufen, Richtung Küste hoch, und dann kommt noch der ganze Norden.
Also grob nochmal so 10 Jahre?
Es hängt jetzt an den Alpen.
Naja, ob es jetzt 9 oder 11 sind.
Aber ja,
oder 12,
also ich glaube, ungefähr. Ich hatte vorhin gesagt, hätte ich das in einer kompletten Runde machen wollen, hätte ich wahrscheinlich bis Mitte 50 warten müssen, bis die Kinder raus sind.
Und bis dahin wirst du es vermutlich geschafft haben.
Genau, wahrscheinlich bin ich mit Mitte 50 wieder zu Hause.
Viel Freude.
Ich danke dir. Danke, dass ich da bin.
Und wenn du magst, vielleicht können wir irgendwann dann zu deinem 50. Das könnten wir machen, wenn es dann den Frei-Raus-Podcast in der Form noch gibt. Ja, dann lade ich dich hiermit jetzt schon gerne ein zu deinem 50. Geburtstag, dass wir nochmal sprechen.
Ach, herrlich. Ja, klar, machen. Mal sehen, wo ich dann bin. Ja. Total gern.
Danke dir.
Danke dir.
Ich habe es eingangs gesagt, ein paar Ausrüstungstipps von Konrad, ganz konkret, welchen Schlafsack benutzt er, welche Isomatte benutzt er, wie baut er seinen Tarp auf, und auch den Link zu seinem Blog weitergehen.blog, den packe ich in den Newsletter rein, in den nächsten, und diesen Newsletter kannst du abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast, unter christoförster.com/frei-raus. Ich danke dir fürs Zuhören, freue mich, wenn du was mitnehmen kannst aus diesem Gespräch, und freue mich auch, wenn du wieder reinhörst beim nächsten Mal. Bis dahin, bis wir uns wieder hören, wünsche ich dir eine gute Zeit.
Say, I love you more with every passing day. Even when the bad weeks and months hurt like hell. And I know that sometimes it'll get real blue. Work with me and we can make it through. You can lean on me, cause hon, I'm here for you. Love's worth